Hallo und herzlich willkommen zum Amerika-Update von T-Online Tagesanbruch. Seit gut einem Jahr machen wir diesen Podcast nun, aber es fühlt sich eher an wie 5 Jahre. Schon der amerikanische Wahlkampf war wild, aber nun sorgt Donald Trump als Präsident täglich für schrille Schlagzeilen. Am Mittwoch hat er hohe Zölle auf fast alle ausländischen Produkte erlassen. Das trifft auch deutsche Unternehmen hart. Wie sollen die nächste Bundesregierung und die EU auf die Kampfansage aus Washington reagieren? Ich bin Florian Harms, Chefredakteur von T-Online und spreche heute über die transatlantische Eskalation mit unserem USA-Korrespondenten Bastian Brauns und mit dem geschäftsführenden Bundesfinanzminister Jörg Kukies. Schön, dass Sie uns zuhören. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht, aber mir macht der tägliche Donaldismus schon zu schaffen. Jeden Tag jagt US-Präsident Trump eine andere Sau durchs globale Dorf. Er droht diesem, beschimpft jenen, feuert Dekrete ab oder kündigt neue an. Mit seinem administrativen Dauerbombardement verfolgt er nicht nur eine nationalistische und populistische, manche Beobachter sagen sogar faschistoide Agenda, sondern er befriedigt natürlich auch seine Fans, er verunsichert seine Gegner und er lenkt von den Fehlern seiner Regierung ab. Ein Beispiel für diese Ablenkungsmethode: kaum wurde bekannt, dass enge Mitarbeiter des Präsidenten vertrauliche Militärinformationen in der ungesicherten Chat-App Signal geteilt hatten, stieß Trump wilde Drohungen gegen Grönland und gegen Iran aus. Es scheint irgendwie niemanden zu geben, der ihm Einhalt gebieten könnte. Sein Kabinett und sein Team im Weißen Haus besteht aus Ja-Sagern, Zweifel an seinem Vorgehen oder gar kritische Fragen duldet Trump schlicht nicht. Die parlamentarische Arbeit in Washington ist weitgehend zum Erliegen gekommen. Die Republikanische Partei folgt dem mit Dekreten regierenden Präsidenten wie eine Herde Schafe. So wirkt das zumindest. Nicht allein America First, sondern vor allem ich. Das scheint das Kernanliegen dieses Mannes zu sein. Welche Folgen hat Trumps Zollattacke für Europa, für Deutschland? Wie sollten Brüssel und Berlin darauf reagieren? Stürzt die Welt nun in einen Handelskrieg und eine noch tiefere Wirtschaftskrise? Oder gibt es einen Ausweg aus der Eskalationsspirale? Darüber spreche ich heute mit meinen beiden Gästen. Zum einen unserem USA-Korrespondenten Bastian Brauns, der aus Washington zugeschaltet ist. Hallo Bastian.
Hallo aus Washington.
Und zum zweiten mit Jörg Kukies, geschäftsführender Bundesfinanzminister von der SPD. Er kennt sich seit seinem Studium in Cambridge und Chicago bestens in den USA aus, arbeitete 6 Jahre lang für die amerikanische Investmentbank Goldman Sachs und ist ein enger Vertrauter des geschäftsführenden Bundeskanzlers Olaf Scholz. Hallo, lieber Herr Kukies, schön, dass Sie dabei sind.
Hallo, Herr Harms, und vielen Dank für die Einladung.
Herr Kukies, mal die erste Frage an Sie. Schlittert Deutschland jetzt in einen Handelskrieg mit den USA?
Ich glaube nicht, dass das ein Automatismus ist. Jeder meiner Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner in Washington in der vergangenen Woche hat schon mal angekündigt, dass genau das kommt, was jetzt gekommen ist am Mittwoch. Alle haben auch gleichzeitig gesagt, dass das der Beginn einer Verhandlung ist, nicht das Ende einer Verhandlung. Von daher bin ich optimistisch und denke schon, dass es weitere Verhandlungen geben wird. Und wir haben es ja auch in einzelnen Fällen gesehen, dass am Ende von solchen Verhandlungen durchaus auch wieder eine Rücknahme oder sogar eine Reduzierung von Zöllen stehen kann. Das wäre auf jeden Fall die Präferenz der Bundesregierung.
Wir reden gleich noch darüber, wie man genau reagieren kann. Erstmal aber nochmal ein grober Blick auf die möglichen Folgen dessen, was Trump da jetzt angekündigt hat. Auch für deutsche Unternehmen, also wie beispielsweise Volkswagen, Mercedes-Benz, Bayer und andere, die ja stark abhängig sind auch vom Export in die USA. Droht hierzulande ein Arbeitsplatzabbau?
Ja, was auf jeden Fall droht, wenn man beispielsweise einem der führenden Wirtschaftsforschungsinstitute, dem IFO-Institut, zuhört, ist eine Reduktion unserer Exporte in die USA um substanzielle Beträge. Vor der Ankündigung der Zölle hatte IFO ja geschätzt, dass wenn diese 20% eintreten, das unseren Export in die USA um ungefähr 15% reduzieren würde. Andere Institute haben es etwas höher geschätzt. Das war aber alles vor der Ankündigung und ich bin mir sicher, da arbeiten jetzt ganz viele dran, zu aktualisieren, uns auf den konkreten Text anzupassen. Aber das ist mal so eine Hausnummer, dass es auf jeden Fall zweistellige Rückgänge mit unserem größten Handelspartner sein kann. Und das berücksichtigt ja nur die sogenannten Erstrundeneffekte. Jetzt wird die Europäische Union ja reagieren. Das heißt, da gibt es nochmal weitere Effekte. Wenn es tatsächlich so eintritt, dass wie auch IFO und andere Ökonomen vermuten, es auch einen Einfluss hat auf Preiserhöhungen, dann wird es die Inflation antreiben. Dann kann es vielleicht sein, dass die Zentralbanken entweder die Zinsen nicht weiter senken oder sie sogar erhöhen. Das heißt, diese ganzen Zweit- und Drittrundeneffekte, die sind ja noch völlig unkalkulierbar. Aber es wird auf jeden Fall schon der Erstrundeneffekt sehr spürbar sein. Wir exportieren im Moment 161 Milliarden Euro an Gütern und Dienstleistungen in die USA. Das heißt, 15% davon ist ein richtiger Betrag.
Ein richtiger Betrag, es wird spürbar sein. Also darauf, denke ich, müssen alle sich hierzulande einstellen. Bastian, mal die Frage an dich. Trump rechtfertigt seine Zölle ja nicht nur mit Sicherheitsinteressen, sondern auch damit, dass er sagt, die USA seien ungerecht behandelt worden von anderen Ländern, unter anderem eben auch von Deutschland. Was ist da dran?
Er verwendet ja sogar eine deutlichere Sprache. Er hat gesagt, dass andere Länder die USA vergewaltigt hätten im Rosengarten des Weißen Hauses, stand er und hat das gesagt. Das wird Herr Cookies ja auch nochmal ein bisschen bestätigen können, dass wir natürlich auch bestimmte Zölle erheben. Und gerade bei den Autozöllen gibt es natürlich eine kleine Unwucht, würde ich jetzt mal behaupten. Und da ist vielleicht auch Spielraum, wo man den USA entgegenkommen kann. Aber dadurch, dass Wirtschaft und Handel eben ein so komplexes Gebilde ist, weil ja auch noch der Kapitalmarkt dazu kommt, kann man eigentlich gerade bei den USA nicht davon sprechen, so hat es mir zumindest auch der Ökonom Rudi Bachmann im Interview erzählt, dass man jetzt nur auf die Handelsdefizite schauen kann, weil die USA wiederum auch davon profitieren, dass sie als Kapitalmarkt eben sozusagen der Hub der Welt sind. Und insofern haben die USA so eine gewisse Sonderstellung, dass sie zwar eine negative Handelsbilanz haben, dafür aber sich sozusagen auf Pump ohne große Konsequenzen ganz viele Produkte ins Land holen können, ohne dass es Konsequenzen hat. Insofern ist diese Argumentation von Donald Trump einfach extrem populistisch, kommt gut an, ist einfach zu verstehen, aber richtig ist sie deswegen noch nicht.
Es zählt ja zum ökonomischen Grundwissen, dass Zölle eigentlich allen Seiten schaden. Also die Verbraucherpreise steigen, alles wird teurer. Herr Cookies hat es gerade gesagt, die Inflation kann zunehmen. Staaten nehmen weniger Steuergeld ein, können weniger investieren. Dann eben, wenn das Ganze eskaliert, auch in Amerika. Bastian, wie reagiert denn die amerikanische Bevölkerung auf Trumps aggressive Politik? Finden die Leute das wirklich gut, was er da macht?
Ja, das ist natürlich ein sehr komplexes Bild. Also was man jetzt schon sagen kann, ist, dass die Raten, hier die Zustimmungsraten sehr weit unten sind im Vergleich zu ganz vielen anderen Präsidenten, eigentlich zu allen anderen Präsidenten in dieser ersten Phase der Amtszeit. Und die Leute werden natürlich schon unruhig. Man sieht das an einzelnen Faktoren, ja. Also zum Beispiel etwas, was gar nicht so politisch wirkt, aber das Verbrauchervertrauen, das Konsumentenvertrauen lässt nach. Die Leute lassen ihren Geldbeutel zunehmend zu, weil sie einfach nicht wissen, was da auf sie zukommt. Jetzt hat er zwar die Eierpreise tatsächlich runterbekommen. Das habe ich ja auch im Supermarkt gesehen. Auf einmal gibt's wieder Eier und man kann sie sich auch leisten. Aber das hat er natürlich mit einem Trick gemacht, indem er halt irgendwo random in der Welt irgendwie rumgelaufen ist und Eier eingekauft hat. Bei Ländern, die er jetzt auch noch bezahlt will. Das ist auch relativ lustig, ja, wie er das macht. Und insofern natürlich die harte Magerbasis findet natürlich die Rhetorik klasse und da im Rosengarten hat er ja auch Leute eingeladen, die Arbeiterklasse, sage ich mal, die dann da gejubelt haben und Selfies gemacht haben. So, aber das sind natürlich alles auch Versprechungen in die Zukunft, die ja auch erstmal eingelöst werden müssen. Und ob jetzt wirklich die ganzen Wohlstandsprodukte, die fast alle hier im Regal stehen und aus China kommen, ob die wirklich alle als Reindustrialisierung und Fabriken hier in USA wieder aufgebaut werden und ob sich Leute finden, die da wirklich arbeiten wollen dafür, das wird sich erst noch zeigen müssen. Es wird ein Ritt auf der Rasierklinge für die Administration, da bin ich mir sicher.
Ein Ritt auf der Rasierklinge, das klingt brisant, Herr Cookies. Bisher wirken die europäischen Reaktionen auf Trumps Kampfansage ja eher abwartend. Kritiker sagen hilflos. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat gestern vor Schäden für die Weltwirtschaft gewarnt, hat auch Reaktionen angekündigt. Das scheint aber ja gar nicht so einfach zu sein, weil die EU-Staaten keinen gemeinsamen Kurs verfolgen. Zumindest wirkt es so, dass Länder wie Frankreich eher eine harte Antwort befürworten. Andere Staaten wie vielleicht Deutschland oder auch Polen wollen eher auf eine diplomatische Lösung setzen und das Ganze eben nicht weiter eskalieren. Scheitert am Ende die klare Antwort aus Europa auf Trump an der notorischen Uneinigkeit in der EU?
Na gut, also Punkt 1 ist natürlich immer schwieriger, unter 27 souveränen Staaten eine Einigung zu finden als in einem Präsidentenerlass. Das ist, glaube ich, eine Selbstverständlichkeit und fast schon eine Binse. Also von daher natürlich haben wir es nicht ganz so einfach, da zu einer einheitlichen Linie zu kommen. Ich habe gerade heute mit meinem französischen Amtskollegen beispielsweise gesprochen. Es gibt ganz viel Interaktion und Austausch zwischen den europäischen Regierungen. der Bundeskanzler agiert da sehr aktiv. Also wir versuchen natürlich möglichst schnell eine gemeinsame Linie zu finden. Am Montag ist ja der Rat der Handelsministerinnen und Handelsminister und dann wird eine Einigung da sein müssen. Das heißt, das wird ein intensives Wochenende.
Was wäre denn die klügste Linie für Deutschland, für die Bundesrepublik? Was empfehlen Sie?
Ich glaube, wir signalisieren ja sehr aktiv immer wieder und immer wieder, dass wir keinen Handelskrieg wollen, sondern dass wir es auch uns vorstellen können, dass am Ende einer Verhandlung sogar niedrigere Zölle stehen können. Sie haben es ja gesagt, dass bei den PKWs die Europäische Union höhere Zölle berechnet als die USA. Das wird aber schon dadurch relativiert, dass man bei den leichten Nutzfahrzeugen die USA dann noch höhere Zölle als die 10%, die die EU auf PKWs berechnet. Das heißt, die Realität ist immer wesentlich komplexer, als wenn man sich so einzelne Sachen rauspickt. Und dann gibt es ja noch das Thema der nicht-tarifären Hemmnisse, bei denen die USA sagt, die Europäer berechnen höher, aber sprechen Sie mal beispielsweise mit einer europäischen Unternehmen der Rüstungsindustrie, wie viele Chancen man als europäische Rüstungsindustrie hat, in Amerika Aufträge zu kriegen. Also von daher, das ist immer die Frage, welche einzelnen Produkte man rauspickt und dann findet man immer Beispiele, die seine These belegen. Im Großen und Ganzen, glaube ich, ist aber der wichtigste Punkt, das enthält ja auch das Sondierungspapier von Union und SPD aus guten Gründen, nämlich der Vorschlag, warum durchbrechen wir nicht die Logik von immer höheren Zöllen und schlagen den USA ein Freihandelsabkommen zwischen der Europäischen Union und den USA vor. Weil mit einem Freihandelsabkommen wären all diese Fragen in einem Dokument geeint und gelöst und wir könnten mit den Zöllen auf beide Seiten null runtergehen. Und wenn beide Seiten null berechnen, dann haben wir per Definition keine Ungleich- oder Benachteiligung.
Da sagen jetzt aber Kritiker, naja, man sollte jetzt nicht nur bilateral vorgehen, also dass quasi nur die Bundesrepublik oder die EU sich mit den Amerikanern ins Benehmen setzt, sondern man braucht eigentlich ein globales System, sozusagen, dass man das über alles spannt. Und das wird ja wahrscheinlich schwierig sein mit so jemandem wie Trump, weil sowas einfach Zeit kostet, oder?
Bitte nicht falsch verstehen. Der Vorschlag des Sondierungspapiers ist, dass Deutschland vorschlägt, dass die Europäische Union mit den USA ein Handelsabkommen abschließt, nicht wir allein.
Ja, aber was ist dann mit anderen Weltregionen? Also eigentlich will man doch einen globalen Handel, der gerecht funktioniert.
Da sind wir ja total dafür und schon immer. Also wir haben uns ja intensivst seit Jahren. In meiner alten Funktion war ich ja oft mit dem Bundeskanzler in der Welt unterwegs. Wir haben in Indonesien für ein Freihandelsabkommen geworben, in Kenia, in Indien, in Malaysia, in Argentinien, in Brasilien. Ich kann Ihnen 10 weitere Länder aufführen. Das ist absolut richtig, dass Sie es ansprechen, weil die beste Möglichkeit, wenn wir sehen, dass die USA nicht auf unsere Vorschläge eingeht, ist natürlich die beste Alternative dazu, mit dem Rest der Welt ganz viele Freihandelsabkommen abzuschließen, um uns noch besser zu diversifizieren. Also von daher, da bin ich mit Ihnen völlig d'accord, dass natürlich in einer idealen Situation, dass die EU viel mehr Handelsabkommen abschließt, absolut sollte das der Fall sein.
Jetzt ist die Situation ja nicht ideal und wahrscheinlich braucht man ja irgendwie eine Art schnelle Antwort, weil man mit jemandem wie Trump wahrscheinlich nicht Monate oder Jahre lang verhandeln kann und dann zu einem guten Schluss kommt. Welche Zugeständnisse könnte Deutschland den USA denn relativ zeitnah machen und wo verläuft unsere Schmerzgrenze?
Ja, also Punkt 1 stimme ich Ihnen nicht ganz zu, weil die Europäische Union ja schon seit Jahren mit ganz großen, riesen Volkswirtschaften wie Indonesien, Indien und dem Mercosur Lateinamerika am Verhandeln ist, in Mercosur ja sogar auch schon unterschrieben hat. Das heißt, da könnten wir ganz schnell ratifizieren, ganz schnell weiterverhandeln. Und in solchen Krisensituationen ist es ja oft so, dass Sachen beschleunigt werden. Also von daher würde ich Ihnen schon ein bisschen widersprechen, dass es per Definition immer Jahre dauern muss. Wir sehen ja beispielsweise eine interessante Annäherung, dass China, Japan und Südkorea, die ja viele Differenzen in vielen Punkten haben, sich auf einmal zusammen vor die Presse stellen und sagen, wir wollen gemeinsam reagieren, was ja, um es vorsichtig auszudrücken, interessant ist. Deshalb gibt es für mich keinen Grund, warum jetzt nicht Europa beschleunigen kann mit Indonesien, die ja auch getroffen sind, Indien, die auch getroffen sind, Vietnam auch getroffen und so weiter und so weiter. Und dass wir Mercosur, das ja schon unterschrieben ist, jetzt beschleunigt und schnell ratifizieren können. So, jetzt ist die Frage, wie reagiert Europa? Und da gibt es natürlich eine sehr intensive Analyse, da gibt es ja eine ganze Abteilung, die nichts anderes tut, als unsere Handelsbeziehungen in Europa zu analysieren. Und die findet jetzt natürlich heraus, wo ist der Aufwandertrag am besten. Ich vermute nicht, dass die Europäische Union vergleichbar mit den USA Pauschalzölle als Gegenreaktion erheben wird, sondern schon selektiv vorgehen wird und sehr genau analysieren wird, wo würden wir uns selbst schaden, wo haben wir den größten Nutzen, wo können wir am einfachsten substituieren, ist der ökonomische Terminus. Also wo gibt es andere Güter in der Welt, wo wir, wenn die amerikanischen Sachen teurer werden, leicht woanders die Sachen herkriegen und so weiter. Also diese Analyse, die wird aber jetzt gemacht, as we speak sozusagen, und am Montag vorgelegt oder wahrscheinlich auch ein bisschen davor. Und dann müssen die Handelsministerinnen und Handelsminister, wir werden da ja von Robert Habeck vertreten, dann eine Entscheidung treffen.
Und ist es sinnvoll, auf einzelne amerikanische Produkte wie Jeans, Harley-Davidson-Motorräder, Whisky und so weiter hohe Zölle jetzt zu erheben, um gezielt in jenen Bundesstaaten anzugreifen, wo man weiß, dass Trump da republikanische Parteigänger hat?
Ja, also das kann eine Erwägung, aber das wird, also aus meiner Sicht wird das viel zu hoch stilisiert, dass man jetzt nur Länder, weil so einfach ist es ja nicht, wenn die Endmontage eines Motorrads in einem Bundesstaat stattfindet, dann findet ja ganz viel Wertschöpfung auch vorgelagert statt. Also man trifft nie mit einem Zoll einen Bundesstaat. Das wäre so einfach funktioniert. Moderne Volkswirtschaften einfach nicht. Und deshalb ist für mich die wesentlich relevantere Frage, wo schaden wir uns selbst am meisten und wo können wir den größten als Gegenreaktion sozusagen Aufwandertrag erzielen. Ein Aufwand ist es immer, weil unsere Preise steigen. Das wird auch in Europa die Inflation anheizen, was wir gerade nicht erreichen wollen. Das heißt, Zölle sind immer kontraproduktiv. Das heißt, man muss es sehr genau kalibrieren, wo kriegen wir dann die Güter zu vergleichbaren Preisen her, um die negativen Auswirkungen, die es immer gibt, möglichst zu minimieren. Und immer gleich signalisieren, wir wollen verhandeln. Das ist, glaube ich, ganz wichtig.
Also wir halten fest, es ist kompliziert, aber man sollte sich nicht verschließen. Bastian, kann man sich mit so jemandem wie Trump überhaupt einigen? Du beobachtest ihn ja jetzt schon relativ lange. Du hast ihn im Wahlkampf erlebt, du hast jetzt seine ersten Wochen im Amt erlebt. Was ist der richtige Umgang mit ihm? Entgegenkommen oder Härte?
Trump zu lesen ist, glaube ich, eine Lebensaufgabe, auch für ihn selbst, könnte ich mir vorstellen. Das Problem ist, dass man es einfach nicht genau weiß. Ich nehme an, Herr Cookies, wenn er in Washington ist, trifft sich auch mit sehr vielen Leuten, die ganz viel mit Trump zu tun haben, die ganz eng an ihm dran sind, um irgendwie zu erspüren, muss man das jetzt ernst nehmen oder muss man wieder 50% abziehen von dem, was er rhetorisch gesagt hat oder verkündet hat oder sind es nur 30% oder vielleicht sogar 80% oder will er wirklich ein Freihandelsabkommen? Man weiß es nicht. Deswegen, mein Eindruck ist schon, dass Trump, der zweite Trump, der zweiten Amtszeit, ein deutlich radikalerer und auch ein veränderter Trump ist im Vergleich zur ersten Amtszeit. Das liegt vor allem auch daran, dass er sich, glaube ich, auf Wirtschaftstheorien zum Teil auch eingelassen hat von Beratern oder von Leuten, die ihn umgeben, die ja eher was mit Mythos als mit Realität zu tun haben. Ich erinnere mich noch an einen Auftritt im Madison Square Garden, wo auch sein jetziger Handelsminister damals im Wahlkampf aufgetreten ist, der Howard Lutnick, und die Segnungen des 19. Jahrhunderts propagiert hat und dann eben davon träumte, dass man gar keine Einkommenssteuer mehr hätte, was natürlich bei der Basis sehr gut ankommt, weil man das Staatseinkommen lediglich auf Zöllen, so wie damals eben, berappen würde. Und das klingt natürlich super. Wir zahlen keine Steuern mehr, das ist das Golden Age und die Ausländer sollen gefälligst zahlen. Für unseren Wohlstand so ungefähr, weil wir so ein tolles Land sind. So ist die Hutz-Version. Wenn man sich nur mit Leuten umgibt, die so denken, ist meine Befürchtung, dass er vielleicht am Ende auch so denkt. Ich glaube, das Einzige, was Trump, und darauf setzt vermutlich auch die Bundesregierung und die Europäische Union und der Rest der Welt, das Einzige, was ihn einbremsen kann, ist halt die harte Realität on the ground. Also wenn er Wahlen verliert, wenn Leute im Kongress am Ende irgendwie Stress machen, weil sie vielleicht nicht wiedergewählt werden bei den Midterms, wenn seine Zustimmungswerte sinken, dann ist vielleicht noch ein Umdenken möglich. Aber ich meine, ich würde auch einfach eine Frage an Herrn Cookies vielleicht in dem Moment jetzt stellen. Wenn man das sieht, wie er da im Rosengarten steht und dieses Chart hochhält mit diesen fiktiven Zöllen, die angeblich die ganze Welt gegen amerikanische Produkte erheben würde, wenn das stimmt ja schon von vornherein nicht. Also ich habe jetzt irgendwas gesehen, dass dies berechnet wurde, indem man einfach die Handelsbilanzen prozentual gegengerechnet hat und daraus hat man dann irgendwelche Zollzahlen entwickelt. Also wie kann man denn mit jemandem überhaupt verhandeln, der auf gut Englisch Bullshit erzählt? Oder ist das hinter den Kulissen dann einfach halb so schlimm wie in der Öffentlichkeit?
Jetzt bin ich gespannt, Herr Cookies.
Ja, also die Antwort ist natürlich die Zahl, die 39%, weisen wir natürlich auch zurück und das ist aus unserer Sicht nicht faktisch korrekt. Und das werden wir der amerikanischen Seite natürlich auch erläutern, warum wir das so sehen. Insbesondere Maroš Šefčovič, der zuständige EU-Kommissar. Aber wir sehen ja eine Bereitschaft zu verhandeln. Und es laufen ja Gespräche. Also vor mir, bevor ich in Washington war, war der Kommissar Maroš Šefčovič in Washington und hat sowohl mit Howard Lutnick als auch mit Jameson Greer vereinbart, auch nach der Ankündigung im Kontakt zu bleiben und weiter zu verhandeln. Also von daher habe ich überhaupt keinen Zweifel daran, dass es auch möglich sein wird, sehr vernünftig und rational Gespräche zu führen. Es wurde ja schon viel darüber geschrieben, dass zur Methode Trump auch mit dazugehört, die Gegenseite immer systematisch zu verunsichern. Also von daher glaube ich, sollte man sich dadurch jetzt auch nicht kirre machen lassen und jetzt überzureagieren. Das haben wir in vielen verschiedenen Situationen ja auch gesehen. Ist jetzt ja auch keine unübliche Verhandlungstaktik für die große Weltpolitik, vielleicht etwas unüblicher, aber sonstigen Leben jetzt nicht komplett von der Hand zu weisen. Von daher bin ich mir ganz sicher, dass man da ganz vernünftige Gespräche und Verhandlungen führen kann. Was uns auf jeden Fall helfen wird, und das sehen wir jetzt nach und nach ja auch kommen, dass ich in den USA mit Jay Powell, dem Fed-Chef, gesprochen habe. Da hatte ich gelesen davor eine Langzeitstudie der amerikanischen, also der Ökonomen der amerikanischen Zentralbank, die ganz präzise, ganz kühl nachweist, dass 7 Jahre nach den ersten Handelszöllen in den USA, die Donald Trump verhängt hat, die Löhne in den meist betroffenen Regionen runtergegangen sind, die Industriebeschäftigung runtergegangen ist, die Inflation überproportional hochgegangen ist. Das heißt, die Zölle haben auch nach 7, 8 Jahren genau das Gegenteil dessen erreicht, was ursprünglich beabsichtigt war. Und Martin Wolf hat es in der Financial Times ja sehr präzise zusammengefasst. Tariffs are good policy because they tend to be popular, but they are always bad policy, weil es einfach schlechte ökonomische Auswirkungen hat. Und wir sehen es jetzt schon. Gestern gab es ja im Senat eine Abstimmung bei einem spezifischen Thema zu Zöllen, bei der 4 republikanische Abgeordnete sich gegen die Parteilinie gewandt haben und mit der demokratischen Seite gegen Erhöhung von Zöllen votiert haben. Also das, glaube ich, das Bild ist jetzt noch sehr heterogen. Ein Beispiel will ich auch noch nennen. Ich habe mit sehr vielen Thinktanks gesprochen in Washington und habe ganz besonders Wert darauf gelegt, mit Thinktanks zu sprechen, die sozusagen Vordenker von Trump sind. Und der Chef von einem der Thinktanks hat mir gesagt, er lehnt Zölle grundsätzlich ab. Er ist ein Low-Tax-Person und er betrachtet Zölle als Steuern, die im Endeffekt nur eine Steuer auf den Endkonsum sind. Und das Land, das Zölle verhängt, wird die auch in Form einer Quasi-Steuer tragen. Von daher ist das Bild, wenn man mit den Leuten spricht, nicht annähernd so homogen, als es manchmal den Eindruck erweckt.
Aber dann gibt es doch ein Problem, denn wenn ich Ihnen so zuhöre, dann klingt das alles sehr logisch und es klingt schlüssig und ich verstehe auch, so verstehe ich Sie, dass man vielleicht jetzt gelassen bleiben sollte, nicht hitzköpfig jetzt irgendwelche Schnellreaktionen, Schnellschüsse befördern sollte. Und dass auch durchaus in der amerikanischen Administration Leute sind, die sich für Fakten interessieren. Das ist das eine. Das andere ist doch dieser Präsident, der jeden Tag scheinbar erratisch irgendwelche Beschlüsse trifft und Dinge tut, die den Fakten widersprechen. Also wie geht man damit um? Ich habe es noch nicht richtig gegriffen. Wie kann man sozusagen dann einfach ruhig bleiben und sagen, jetzt gucken wir halt mal, was kommt und wie wir es hinkriegen?
Also ruhig bleiben ist das eine, aber man muss natürlich konsequent reagieren. Robert Habeck hat es ja bei der Hannover Messe völlig richtigerweise mit einer Analogie zum Eishockey, als er das kanadische Eishockey-Nationaltrikot übergestreift bekommen hat, gut artikuliert und gesagt hat, man kann Eishockey spielen, muss aber ab und zu auch mal einen Ellbogencheck machen. Gehört halt dazu. Ja, also deshalb einfach mal da zu sitzen und alles über sich ergehen zu lassen, wäre natürlich auch die völlig falsche Reaktion. Würde übrigens auch von Trump überhaupt nicht respektiert werden, wenn wir nur da sitzen würden und alles hinnehmen würden. Aber das Beispiel der früheren Zollpolitik, also sowohl in der ersten Regierung Trump als auch das, was jetzt schon vor uns gemacht wurde, zeigt ja, dass er durchaus bereit ist, dann auch Deals zu machen. Das ist ja auch so ein bisschen, gehört ja auch zu seiner Reputation dazu. Von daher wäre ich da jetzt auch nicht zurückhaltend, erstens in der Gegenreaktion auch ganz klare Kante zu zeigen. Das ist ja zusammen mit dem Signal, man will verhandeln, durchaus ja auch eine akzeptierte Form der Verhandlungsführung. Aber auf der anderen Seite auch sehr klar dadurch signalisieren, dass es eben nicht nur den Schaden für die USA, indem die inländischen Produktpreise hochgehen, sondern dass auch beim Export amerikanische Waren und Dienstleistungen negativ betroffen sein können, wenn es keine Einigung gibt. Also das muss man ja durchaus, das darf man nicht nur androhen, sondern wenn man sowas macht, muss man ja auch bereit sein, es durchzuziehen, wenn es keine Einigung gibt.
Dazu eine Frage, Herr Kukies. Es gibt ja einige Politiker, die jetzt vorschlagen, dass die EU doch als Antwort auf Trumps Zölle amerikanische Digitalkonzerne, also wie Google, Amazon, Meta, also Facebook, Instagram, WhatsApp, mit Abgaben belegen sollte. Das würde nämlich den Amerikanern richtig wehtun. Geht das überhaupt und wäre das eine sinnvolle Reaktion in Ihren Augen?
Da würde ich mal auf Neudeutsch antworten: Be careful what you wish for. Unter Ökonomen sagt man dazu Substitutionselastizität.
Das müssen Sie bitte
Genau,
erklären.
das will ich auch. Das bedeutet, wenn Sie woanders die Ware oder Dienstleistung, die Sie mit Zöllen oder Steuern belegen, woanders einfach herkriegen. Und das muss man mir halt mal erklären, wenn wir jetzt Insta und Facebook und Google und alle Sachen mit Zöllen und Steuern belegen, wo kriegen wir es denn her? Da sind wir in einer Abhängigkeit, die ist traurig und die ist nicht gut. Aber man muss sich da schon überlegen, womit ersetzen wir diese Güter denn, wenn wir sie teurer machen?
Also wir könnten keine anderen Plattformen nutzen, weil es eben keine anderen gibt. Und das russische Netzwerk wie Kontakte wollen wir ja eher nicht nutzen, wahrscheinlich.
Ganz genau. Und ich war letzte Woche habe mich mit dem Vorstand des Digitalverbands Bitkom gesprochen. Und das sind innovative Unternehmen in Deutschland, die haben sehr stark davor gewarnt, jetzt solche Allheilmittel angeblicher Art wie die digitale Dienstleistungssteuer zu implementieren, weil wir es ja auch nicht vergessen dürfen, dass wir nicht nur Endnutzerinnen und Endnutzer der Dienstleistungen der amerikanischen Digitalkonzerne sind, sondern ganz viele unserer Unternehmen mangels Alternative nutzen Cloud, Datenrechenzentren der amerikanischen Hyperscaler und können die auch nicht ganz einfach mal, dann gehen wir halt zu einem anderen. Es gibt halt leider, ist so, aber wenn man in der jetzigen Lage ist, muss man da einfach aufpassen, dass man sich nicht selbst mehr schadet, als man dem Verhandlungspartner Schaden zufügt.
Dann würde ich zum Schluss gerne noch mal einmal, Bastian, dich fragen, wie geht die Entwicklung jetzt weiter? Können wir die Trump-Präsidentschaft einfach aussitzen und warten, dass dann irgendwann in Zukunft wieder ein europafreundlich gesinnter Präsident an die Macht kommt, hoffentlich, oder dass bei den Midterm-Wahlen eben die Demokraten zulegen und Trump eindämmen können? Oder verändert sich gegenwärtig die amerikanische Außen- und Handelspolitik wirklich grundlegend?
Ich habe nicht den Eindruck, dass die Handelspolitik, weil das wirklich ein sehr Trump-spezifisches Thema ist, dass die Handelspolitik so parteiübergreifend in eine ähnliche Richtung tendiert, wie zum Beispiel, wenn man in der Außen- und Geopolitik ja durchaus einen Trend sieht, dass die USA sich vermehrt Richtung Pazifik orientieren wollen und Europa lieber gerne auf eigene Beine stellen wollen. Das ist was anderes. Also sehe jetzt keine großen Tendenzen, dass dieses Chaos, das der Präsident mit der Handelspolitik anrichtet, dass es dafür irgendwie einen parteiübergreifenden Konsens gibt, auch wenn natürlich die Mehrheit der Republikaner da jetzt erstmal mitmacht. Aber die hoffen natürlich jetzt aktuell darauf, weil sie wissen, dass die Zölle große Härten erzeugen können, dass aber die im Gegenzug die versprochenen Steuersenkungen zumindest bis zu den Midterms, zu den Zwischenwahlen, irgendwie das Wahlvolk halbwegs ruhig stellen und die Härten nicht groß genug sind. Aber das heißt natürlich noch lange nicht, wie Herr Cookies auch gesagt hat, dass man jetzt da irgendwie sich entspannt zurücklehnen kann, weil wir müssen ganz klar jetzt reagieren. Und ich hätte vielleicht auch noch mal eine Abschlussfrage an Herrn Cookies. Das, was da jetzt passiert ist mit dieser Grundzollsteuer, wie man es auch immer nennen will, diese 10%, die betrifft ja die ganze Welt. Und gerade die Schwellenländer, haben Sie auch vorhin ausgeführt, werden ja davon betroffen. Aber das Problem ist doch auch, dass dadurch das ganze Welthandelssystem irgendwie ins Wanken gerät. Also, und es gibt ja dann auch Verschiebungen, dass irgendwie Stahl, der jetzt überschüssig ist, weil er nicht mehr in die USA kommt, dann in Europa vor der Tür steht, da will man sich gegen wappnen jetzt. Aber es hat doch wahnsinnig chaotische, kaum ermessliche Chaoswirkungen, auch wenn das vielleicht zur Hälfte nur Rhetorik war, oder?
Ja gut, also ich habe heute Morgen einen Artikel gelesen, der sehr interessant eine Referenz zum amerikanischen Präsidenten Hoover gemacht hat, der ja der letzte war, der vor über 90 Jahren auch flächendeckend in vergleichbarem Ausmaß Zölle erhoben hat. Der ist nicht in die Geschichte eingegangen als ein großer Wirtschaftspräsident und hat sicherlich seinen Teil dazu beigetragen, dass danach die Weltwirtschaftskrise entstanden ist, weil dann aus Zollreaktionen und Gegenreaktionen sich auf einmal das in der ganzen Welt in echten globalen Handelskrieg mit massiven negativen Folgen hoch eskaliert hat. So weit sind wir noch lange nicht, aber ich will nur sagen, diese Sachen, die eben nicht nur bilateral sind, sondern die gesamte Welt umspannen, haben natürlich in ihrer Wirkung insgesamt massive Effekte. Aber das, was so frappierend ist, für die USA hat es die meisten Effekte, weil natürlich die übliche Reaktion, Marktwirtschaften können ja flexibel reagieren und wenn es mit der einen Region Zölle gibt, dann geht man in die andere und macht diesen Ausweichmechanismus. Aber wenn jetzt die USA sowohl auf China als auch auf Vietnam, als auch auf Indonesien und ganz viele andere asiatische Länder, von denen ja viele, als die Zölle mit China hochgingen, dann stattdessen ihre Waren nach Amerika exportiert haben, wenn die alle Zölle zahlen müssen, dann kann dieser Anpassungsmechanismus durch Preissetzungen und übliche marktwirtschaftliche Anpassungsreaktionen fast gar nicht stattfinden. Das heißt, der Effekt auf die USA wird noch viel schlechter. Preise hoch. Oft dienen diese Waren, die ja jetzt teurer werden, ja auch wiederum als Input für weitere Waren. Ja, das heißt, ich habe neulich auch mit vielen Vertreterinnen und Vertretern der Automobilindustrie gesprochen. Wenn alle Sachen, die in ein Auto gehen, das dann in Amerika zusammengesetzt wird, teurer werden, dann wird die Wettbewerbsfähigkeit des amerikanischen Produktionsstandorts auch unattraktiver. Und wenn man die Studien der Langzeitwirkung der ersten Trump-Zölle liest, sieht man genau diesen Punkt 5 Jahre, 7 Jahre später als Negativeffekt, dass die Wettbewerbsfähigkeit desjenigen, der die Zölle erhebt, deutlich sinken kann, was genau zum gegenteiligen Effekt der Erstrundenwirkung führt, nämlich dass die Zahl der Arbeitsplätze weniger wird und Amerika an Wettbewerbsfähigkeit verlieren kann. Aber das Problem ist natürlich, sowas tritt ja erst nach ein paar Jahren auf. Deswegen ja auch die von mir zitierte Martin-Wolf-Aussage, dass Zölle meistens erstmal sehr beliebt sind, aber trotzdem schlechte Wirtschaftspolitik sind.
Dann ganz zum Schluss nochmal zurück nach Deutschland mit der Bitte um eine kurze Antwort, Herr Cookies. Wie sollte Deutschland sich künftig aufstellen, um seine Interessen in der Welt selbstbewusst zu vertreten?
Freihandel mit dem Rest der Welt, um für alles gewappnet zu sein und am meisten diversifiziert aufgestellt zu sein.
Und damit sind wir am Ende dieses Tagesanbruch Amerika Updates angekommen. Ich bedanke mich sehr herzlich bei meinen beiden Gästen. Vielen Dank an Bastian Brauns in Washington.
Ja, tschüss, schönen Tag noch.
Und an den geschäftsführenden Bundesfinanzminister Jörg Cookies.
Vielen Dank.
Und bei Axel Krüger bedanke ich mich für die Produktion. Wenn Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, unser Gespräch gefallen hat, abonnieren Sie den Tagesanbruch-Podcast gerne auf Spotify oder in der Apple-App. Wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie uns eine E-Mail an podcast@t-online.de, Podcasts mit Mehrzahl S. Damit bedanke ich mich herzlich fürs Zuhören. Tschüss und bleiben Sie uns gewogen.